Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Wir sind zurück und an meiner Seite natürlich wie immer der wunderbare Matze.
Guten Tag, auch du bist wunderbar, André.
Oh, das war aber eine herzliche Begrüßung hier zu unserem schönen Podcast. Wie geht's dir, Matze?
So einem wunderbaren
Sommertag. Es ist wirklich sehr heiß. Ich war heute draußen, ich bin echt geschmolzen.
Das war das allererste Mal, glaube ich, in unserer Beziehung, dass meine Freundin mir geschrieben hat, geh nicht raus, es ist zu heiß.
Das kann ich total relaten, ja. Ich war in der Stadt heute, weil ich einen Termin hatte und ich bin wirklich zerlaufen, gerade in Bus und Bahn. Das war wirklich nicht schön. Alle schwitzen und haben wir die Masken unter der Nase hängen und das macht alles einfach nur traurig. Alles traurig und wütend. Aber naja. Ich sitze in meinem relativ human geklimatisierten Podcast-Zimmer und freue mich heute über zwei sehr interessante Filme zu reden.
Also zumindest, ich hätte es ja nicht gedacht, dass beide interessant werden, aber zumindest, ja.
Also wenn man Twitter glauben darf, ist der eine auf jeden Fall eine Riesenkontroverse. Und zwar ist es der Film, bei dem ich es nicht geglaubt hätte.
Ja, eben. Super merkwürdig. Aber dazu kommen wir noch, denn wir fangen mit meinem Film heute an.
Das ist korrekt.
Und ich habe von dir bekommen American Beauty.
Heute habe ich meinen Boss um fast $40,000 erpresst. Gib mir den Spargel.
Was? Meine Eltern versuchen ein aktives Interesse an mir zu zeigen.
Ich bin so stolz auf dich. Du hattest keinen einzigen Patzer.
Oh mein Gott, der Psychopath von nebenan.
Ich wollte dir keine Angst einjagen, ich bin nur neugierig.
Wieso zieht er sich so an wie ein Bibelverkäufer?
Ach, ich verstehe. Du denkst, du bist der Einzige, der sexuell frustriert ist.
Na dann komm doch, Baby, ich bin bereit.
Der Film ist aus dem Jahre 1999 und hat insgesamt 8 Oscar-Nominierungen bekommen. Einmal für bester Film, bestes Drehbuch, beste Kamera, bester Schauspieler, bester Regisseur, beste Nebendarsteller, oder nee, Hauptdarstellerin, Schnitt und Musik. 5 davon hat er gewonnen. Annette Bening, Schnitt und Musik ging leider leer aus. Als Regisseur steckt hinter dem Film Sam Mendes. Das Drehbuch ist von Alan Ball und die Hauptdarsteller sind Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mina Savari, Chris Cooper. Ich habe auch die gesamte Zeit während des Films übrigens überlegt, woher ich Wes Bentley noch kenne. Das ist Ricky in dem Film, eine sehr, sehr wichtige Figur. Bis mir es eingefallen ist, wer Tribute von Panem, den ersten, gesehen hat. Er ist der Spielleiter mit diesem unfassbar geil gestylten Bart.
Ach, stimmt. Stimmt, ja, du hast recht.
Und wo ich auch ein bisschen grinsen musste, in einer super, super, super kleinen Nebenrolle ist John Cho zu sehen. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Harold und Kumar oder als Mr. Sulu aus den neuen Star Trek Sachen. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren hat er mit Searching relativ so Geheimtipp gehabt. Mhm. Und er ist in der kommenden Netflix-Realadaption von Cowboy Bebop die Hauptfigur, Spike.
Guter Typ.
Ja, aber der ist halt so für 2 Sekunden irgendwie im Bild.
Ja, das stimmt.
Aber das war so, wieso, ich kenne dieses Gesicht, wieso ist er jetzt nur so kurz da? Aber es war 1999, mein Gott. Den Film gibt es als erhältlich in allen möglichen Formen, als Blu-ray und DVD. Ich habe ihn jetzt als ganz normal als Netflix-Stream gesehen. Man kann den Film allerdings auch bei Sky, Amazon oder iTunes kaufen oder leihen. Zu meinen Erwartungen, die ich vorher an diesen Film hatte. Es ist einer dieser Streifen, die ganz, ganz häufig beworben worden in der Zeit, in der ich noch viel Fernsehen geguckt habe. Oder zumindest mit meinen Eltern da irgendwie vor Samstagabends vor dem Fernseher saß, man hat irgendwas auf ProSieben geguckt und dann kam so, hey, nächsten Sonntag American Beauty. Und dann kamen halt immer diese Shots von Mina Suvari, wie sie sich in Rosenblättern räkelt. Man wusste, Kevin Spacey ist dabei. Aber ich wusste wirklich eigentlich so gut wie nichts über den Film. Also es gibt diesen Lolita-Plot, dass er auf sie steht und so weiter und so fort. Aber viel mehr wusste ich auch einfach nicht. Ich wusste nicht mal, was ist es denn jetzt? Ist es eine Komödie? Ist es ein Drama? Irgendwie sowas in die Richtung wird es wahrscheinlich sein, aber ich bin da tatsächlich ziemlich unbefangen rangegangen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Dann kommen wir einmal zum Inhalt. Ich habe mir nur einen Teil aus der UFDB rausgeschrieben, weil irgendwie war die Inhaltsangabe, die da drin ist, sehr, sehr merkwürdig. Lester Burnham informiert uns schon mit den ersten Bildern in einer Vorstadt-Reihenhaus-Idylle amerikanischer Prägung, dass er innerhalb des nächsten Jahres sterben wird. Doch zunächst scheint noch alles beim Alten. Lester ist ein mittlerer Angestellter, der weder von seinen Vorgesetzten noch von seiner Familie Respekt erhält. Seine Arbeit langweilt ihn und sexuell läuft ebenfalls nichts mehr mit seiner Frau Carolyn. Auch das Verhältnis zu seiner Tochter ist nicht mehr das Beste. Die Begegnung mit Angela, einer Freundin seiner Tochter Jane, sowie den Einzug von Colonel Fitz, dessen Gatten und seinem Sohn Ricky nebenan, verändert jedoch alles. Der Film fängt an mit einer Videoaufnahme. Und zwar mit einem Camcorder. Und man sieht die Jane, die gespielt wird von Thora Birch. Und im Hintergrund hört man schon Ricky. Und sie sagt halt, dass sie ihren Vater total hasst und ihn total scheiße findet. Und Ricky fragt dann halt, soll ich ihn für dich umbringen? Und Jane sagt einfach, ja. Und dann kriegt man eine Title Card und es kommt dieses Voice-Over, was sich auch durch den Film zieht, in dem Lester dann sagt, so, in weniger als einem Jahr werde ich sterben. Und hier möchte ich schon mal auf eine Sache einmal kurz eingehen. Kennst du die Geschichte hinter dem Schnitt für American Beauty?
Die Geschichte hinter dem Schnitt? Ja. Nee, tatsächlich nicht, aber du wirst uns jetzt bestimmt aufklären.
Genau. Wenn man sich einer meiner absoluten Lieblings-YouTube-Kanäle, Lessons from the Screenplay, der sich sehr, sehr viel nun mal mit Drehbuch beschäftigt, wo ich habe zum Geburtstag das von John Truby bekommen, das Buch Anatomy of Story. Super spannend. Kann ich nur jedem empfehlen. Der hat ein zweiteiliges, also Lessons from the Screenplay, ein zweiteiliges Video zu American Beauty. Und er fängt halt damit an, Sam Mendes sagt, ich habe das mal grob übersetzt, der Film, den ihr seht, ist ein ganz anderer als der, den ich gefilmt habe. Ich dachte, ich mache eine weinerlichere, also whimsical, komödiantischere Geschichte, kaleidoskopisch wie ein Coen-Brüder-Film. Aber was ich im Schneideraum fand, war ein emotionaleres, unheimlicheres Tier, als ich mir vorstellen konnte. Insgesamt ein Fünftel des Drehbuchs, 27 Seiten, sind am Ende rausgeflogen.
Das ist eine Menge.
Das ist richtig viel. Und gerade da, weil diese Szenen alle gedreht wurden. Es gibt diese Szenen.
Krass.
Aber Sam Mendes hat im Schneideraum sich dann gesagt, okay, das passt nicht so ganz zu den Thematiken oder zu dem Film, den man da eigentlich hat. Denn eigentlich zum Beispiel, ja, wobei, es gibt eine Sache, die deutlich früher geforeshadowed wird. Und der Film fängt ganz anders an, nämlich mit einer Gerichtsszene, in der klargestellt wird, dass Ricky und Jane für den Mord gerade vor der Anklagebank stehen. Und so sollte, also das kommt in diesem Video-Essay raus, so hätte man einen viel, viel anderen Film erwartet und nicht diese Tragikomödie, die wir jetzt letzten Endes haben, sondern man hätte eher eine Art Gerichts- oder Crime-Thriller erwartet. Es ist super spannend. Generell auch, also das muss man sich mal vorstellen, so letzten Endes 27 Seiten sind letzten Endes für die Tonne, weil einfach jemand eine bessere Idee hat. Ich glaube, im ersten Moment wäre ich ziemlich angepisst als Drehbuchschreiber, aber mein Gott. Eine Sache, auf die ich sofort gestoßen bin, und das ist sehr merkwürdig, weil ich auf so etwas eigentlich nie achte, ist der Score. Es gibt ein leises Piano-Thema, was sich durch den gesamten Film zieht, was wunderschön ist. Es gibt gute lizenzierte Musik und die Musik hat einen immer genau in die richtige Stimmung versetzt, in der man gerade sein sollte. Und ich bin überhaupt nicht der audiophile Typ, was super ist, wenn man Podcasts aufnimmt. Aber das hat mir irgendwie, ist mir sofort aufgefallen. Genauso wie die Bilder. Der Film ist wunderschön anzusehen. Und nicht, weil es irgendwelche besonderen Sachen gibt. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, Doctor Strange ist einer der besten Marvel-Filme, weil, so trippy Bilder und so. American Beauty hat halt dieses Vorstadtding. Aber es sind immer irgendwelche Bilder, die super stark im Kopf bleiben, weil sie mit Symmetrie spielen. Ich erinnere mich zum Beispiel direkt an, es gibt eine Szene, in der Lester mit seiner Frau bei so einer Maklerparty ist.
Oh, da nicht so wirklich furchtbar.
Ja, nicht so wirklich Bock drauf hat. Und am Ende mit Ricky, der da kellnert, draußen eine Runde kifft. Und alleine dieses Bild, wie die beiden ganz weit rechts am Bildrand stehen und man sieht an der linken Seite die Tür, wo es so ein bisschen durchscheint, alles ist relativ dunkel. Es ist so ein Bild, was sich sofort ins Gedächtnis brennt. Oder auch als Lester das erste Mal bei seinem Vorgesetzten antanzen muss und er von relativ weit oben und hinten gezeigt wird, so dass Lester einfach klein aussieht.
Ja, das ist richtig gut gemacht. Der Boss wird dann so von unten geschossen, damit er so mächtig und als dominantes Objekt des Raums so wahrgenommen wird. Das ist super, ja.
Was sich dann ja im Laufe des Films halt ändert. Und das ist halt, es ist halt im Grunde genommen Kamera einmal eins, aber du hast halt die gesamte Zeit in diesem Film genau so eine Sachen. Auch das Lighting ist fantastisch. Die Szene, wo in der Lester, ich muss einmal kurz ihren Namen, wie hieß sie denn nochmal?
Well?
Angela.
Angela, ja.
Als er sie das erste Mal sieht bei diesem Cheerleader-Tanz, wie da das sich immer mehr aufbauscht, wie fasziniert er von diesem Mädchen ist. Weil zuerst sieht man halt die gesamten Leute, dann fokussiert er sich immer weiter auf sie und immer weiter auf sie. Das Licht fällt auch immer mehr auf sie und irgendwann sieht er nur noch Angela.
Ja, und plus das Publikum verschwindet ja. Du siehst halt nur ihn auf der Bühne alleine sitzen. Auch wieder derselbe Shot. Ein weiter Schuss, alles ist leer und er sitzt dann ganz oben links so alleine. Das ist super gut.
Genau. Es ist ein sehr, auf Englisch würde man sagen, pleasing Film, um sich den anzuschauen. Er ist sehr stimulierend.
Ja, kann man so sagen, ja. Er hat wirklich hohes Maß an Ästhetik und die Bildsprache ist halt wirklich immer on point einfach.
Genau. Da fällt auch rein, ich habe mir sehr viel Gedanken zu diesem Film gemacht. Gerade weil ich ihn sehr gut finde, aber nicht so unfassbar geil. Und ich habe mich gefragt, woran es liegt. Aber mir ist zum Beispiel eine Sache aufgefallen, dass, wie wir es ähnlich schon bei Perfect Blue hatten, dass Rot ein ein ziemlich starkes Motiv in diesem Film ist. Man hat die Rosen, es kommt zu den ein oder anderen blutigen Szene. Es ist gefühlt noch mehr, saturiert als der Rest der Farben. Und die Familie hat eine extrem rote Tür.
Genau, ja.
Es ist nur eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe dafür jetzt noch leider keine Interpretation, aber womit ich weniger in diesem Film anfangen konnte, ist so die ein oder andere Fremdscham-Szene. Das ist allerdings eine Sache von mir und das weiß ich. Ich komme mit Fremdscham ganz schlecht klar.
So ging's. Ich habe den Film mit Franzi geschaut, also meiner Verlobten, und der ging's ganz genauso, weil die auch keinen Fremdscham mehr trägt. Die saß zur Hälfte des Films, saß sie so mit einer Hand über den Augen so nein vor dem Film, weil die hat ihn auch zum ersten Mal gesehen. Also ja, da wird's dir genauso gegangen sein wie ihr wahrscheinlich.
Nicht ganz so schlimm, aber es gab schon so ein paar Szenen so, Und es hat halt in erster Linie mit diesem Lolita-Subplot zu tun. Der Grundgedanke des Films ist es halt, Lester schwärmt halt für Angela und kommt dadurch aus seinem Kleinstadt-Vorstadt-Trott. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, denn diese gesamte Konstellation, das wirkt halt so wie dieser typische Meme-Allmann in der US-Variante eben. Aber dieses typische runter von meinem Rasen-Gedöns. Und es war einfach, ich finde sowas super eklig. Dieses USA-Suburban-Ding finde ich sowieso eher merkwürdig. Aber dann noch mit diesen, die Rosen müssen alle gerade geschnitten sein und so weiter und so fort, ist er halt irk.
Ja, das verkörpert im Film ja halt seine Frau eben.
Ja, ja. Und auf die Figuren möchte ich jetzt auch gerne eingehen. Denn eine Sache, die das Drehbuch unfassbar, unfassbar gut macht, ist, dass es Figuren und ihre, ja, also die Beziehung untereinander und die Character Traits innerhalb der Dialoge transportiert. Und zwar nicht in dem, dass jemand sagt, sondern im Subtext. Und das ist so gut geschrieben, dass trotzdem es selbst Annegret aus Wanne-Eickel mitbekommt. es gibt zum Beispiel, also Carolyn ist als Figur sehr darauf aus, auf Perfektion. Für sie besteht ihr Sinn des Lebens, ihr Ziel besteht es darin, alles einfach erfolgreich zu sein. Und das sieht man schon zu Beginn, als ihre Tochter halt in James so ein bisschen, ja, nicht ganz Gothic, Emo, so ein bisschen in die Richtung ist sie drauf, halt Teenager, super genervt von allem und so weiter und so fort. Weiß also nicht, wo sie hin möchte.
Halt, ne?
Genau, mit dunklen Eyeliner und wie, was alles dazu gehört. Und als sie halt in der ersten Szene rauskommt aus dem Haus, ist das Erste, was ihre Mutter sagt, möchtest du dich unattraktiv fühlen oder ziehst du dich extra scheiße an? Also wirklich direkt dieses, okay, das ist jetzt nicht das, was sie erwartet, aber so tickt sie nun mal. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, es hat sofort bei uns zu Hause hier so eine, ja, keine Diskussion ausgelöst, aber dieses Eltern erwarten etwas von dir. Erwartungen ist ein ziemlich großes Thema in diesem Film. Und auch in einer späteren Szene, wie gesagt, man hat dann diese, sie ist Cheerleader und man hat die Szene, wo die beiden zugucken. Und das Erste, was die Mutter zu ihrer Tochter sagt, du hast nicht einmal verkackt. Wie schön. Und diese Frau ist so dermaßen auf Perfektion aus.
Ja, aber eben nicht nur für sich, sondern sie projiziert es ja dann auch weiter, ne? Genau.
Genau. Und genau das meine ich halt. Dadurch, wie die Figuren miteinander reden, versteht es halt jeder. Hm. Und es muss einem nicht noch irgendwie auf dem Silbertablett serviert werden. Es wirkt halt nicht wichtig, aber es macht so, so viel aus, um den Film einen bestimmten Fluss zu geben. Denn ich war nie komplett emotional investiert in das, was da passiert, weil ich das alles dann doch, ich fand die alle ein Tickchen zu merkwürdig, ein bisschen zu weird. Aber der Film hat trotzdem einen wunderschönen Fluss. Der lässt sich einfach enorm gut weggucken. Ich habe zum Beispiel mit einem Freund auch drüber geredet und der hatte den in der Schule gesehen, was ich einen ziemlich coolen Schulfilm an sich finde. Auch dafür, wie radikal dann doch das Ende ist. Und er meinte, die 2 Stunden sind wie im Flug vergangen.
Absolut,
ja. Einfach, weil es super, super spaßig ist. Und einer der wenigen Filme, bei dem die Schulanalyse am Ende Spaß gemacht hat. Was ich mir auch durchaus vorstellen kann. Kommen wir zu den Themen dieses Films. Ich hatte ja schon gesagt, Aufmerksamkeit ist so eine Sache, die immer wieder vorkommt. Wie heißen sie mit Nachnamen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Burnhams. Also Lester, Carolyn und Jane arbeiten sich die gesamte Zeit daran ab, dass sie nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie denken zu verdienen. Jane ist super enttäuscht, im Grunde genommen, dass ihre Eltern nie mit ihr reden und baut Mauern um sich auf und sagt dann auch, wow, hoffentlich kommen sie nicht zu meiner Cheerleader-Performance. Carolyn will alle Aufmerksamkeit dieser Welt, will, dass alle sehen, wie erfolgreich sie ist. Und Lester, letzten Endes, fühlt sich halt komplett vernachlässigt von allem und ist dementsprechend einfach so happy, als Angela ein bisschen auf seine Flirtereien eingehen. Ich hätte am Anfang des Films tatsächlich gedacht, dass Angela einen größeren Teil einnimmt. Das tut sie nicht. Sie ist eine Nebenfigur. Und sie lebt eben auch von diesen Aufmerksamkeiten. Sie ist eine attraktive junge Frau und redet auch mit Jane die gesamte Zeit darüber, wie viele Jungs auf sie abfahren und wie früh sie das auch bemerkt hat. Was für Jane einfach enorm unangenehm ist, denn auf sie achtet niemand. Außer, und da kommt jetzt Ricky ins Spiel, ihr Nachbar. Der Nachbarsjunge, der
Stalker.
Genau, als sie ihn das erste Mal sieht, filmt er sie. Und während so ziemlich alle Figuren in diesem Film irgendwo auf der Suche nach sich selbst sind, ist Ricky der Einzige, der weiß, was er will und wie er es erreicht. Und dementsprechend ist es für mich eigentlich ganz spannend, was der Film vorher mit diesen rausgeschnittenen Szenen gemacht hätte. Denn Ricky, obwohl er das weiß, ist derjenige, der mit am meisten auf die Fresse bekommt. Und am ehesten an diesem gesamten gesellschaftlichen Konstrukt sich abarbeitet und damit Probleme hat. Das ursprüngliche Ende des Films, also man kann das ja schon sagen, wir spoilen ja eh immer, bliblablub. Lester wird erschossen. Und das ursprüngliche Ende des Films ist es, dass Jane und Ricky dafür tatsächlich verurteilt werden und in den Knast kommen.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Was für mich dieses Ganze, selbst wenn du einen Weg für dich gefunden hast, denn im Laufe des Films kommt Jane mit Ricky zusammen und die beiden ergänzen sich einfach perfekt. Selbst wenn du dich gefunden hast, heißt das nicht, dass du irgendwie die Chance hast, aus diesem gesamten Konstrukt zu entkommen, was extrem pessimistisch ist. Was aber, wovon man immer wieder kleine Teile in dem Film wiedererkennt. Dann habe ich noch zwei Sachen. Einmal, die beiden anderen Motive oder Themen, die in diesem Film vorkommen, sind einmal die Gewöhnlichkeit. Es ist halt genau dieses Vorstadt-Mief. Carolyn möchte einfach mehr sein und kann sich einfach nicht verwirklichen. Angela sagt sogar im Film, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man gewöhnlich ist. Aber sie sind nun mal in dieser Vorstadt, in diesem Vorstadt-Setting und da kommen sie auch irgendwie nicht so richtig raus. Bis nun mal Jane und Ricky versuchen, daraus auszubrechen. Und Identität.
Aber Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche.
Ja.
Aber es geht natürlich auch um die Auffassung von Gewöhnlichkeit und Ästhetik, ja,
genau,
und so weiter. Ne? Also es geht ja darum zu erkennen, dass jeder eine andere Auffassung von Gewöhnlichkeit hat oder was für ihn besonders ist. Denn wo eben Ricky zum Beispiel zu Angela sagt, dass sie das Gewöhnlichste ist, was er sich vorstellen kann, ist Angela zum Beispiel eben für Lester der absolute Engel auf Erden quasi. Ne? Es geht um diese Betrachtungsweisen, dass jeder was anderes als schön empfindet quasi.
Genau.
Nicht nur eben nicht nur Personen, sondern insgesamt im Leben, was jemand als schön, ästhetisch, beeindruckend oder erstrebenswert quasi erfindet.
Was letzten Endes ja, also American Beauty, daher kommt ja auch der Name, dieses ganze Schönheitsding, worüber Lester auch in seinem abschließenden Monolog redet, gehört da auch rein. Und eben, was auch dazu so ein bisschen passt, dieses ganze Identitätsding. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Carolyn zum Beispiel scheitert letzten Endes daran, denn sie versucht über eine Affäre mit dem, ja, mit dem Maklerkönig.
Buddy.
Ich musste echt lange überlegen, woher ich den kenne. Einmal war er in Grace und Frankie, dann hat er in einer Folge How I Met Your Mother mitgespielt, aber ich kannte ihn. Es ist der Dad aus OC California.
Stimmt, ja, genau, ja.
Sie versucht halt darüber so eine Art, ja, Shortcut zu ihrem Erfolg zu haben. Aber sie kommt trotzdem nicht aus sich raus. Und als Lester, das ist eine meiner Lieblingsszenen, als Lester sie dann mit seiner neuen Art, mit seiner Midlife-Crisis und ja zweiten Pubertät im Grunde genommen überfällt und sie erstmal sagt, pass auf, dass du bitte das Bier nicht aufs Sofa verschüttest. Und er ihr dann erstmal den Spiegel vorhält. So, das sind hier alles einfach nur Dinge. Ja. Das ist kein Leben. Aber für sie ist es das nun mal, weil sie daran ihren Wert festmacht.
Ja, beziehungsweise ihr ja auch sagt, ne, erinner dich doch mal dran, wer du warst. Ne? Du warst mal eine Ausgeflippte, die sich irgendwie auf dem Dach ausgezogen hat und Partys gefeiert hat und jetzt bist du hier so eine Spießerin. Aber ja, Menschen entwickeln sich und das ist ihr, jetzt ist es jetzt quasi ihr Ich. Sie hat sich dazu entschieden, genau. Es geht auch um dieses zu erkennen, wer man ist und sein Leben noch mal zu ändern, wenn man unzufrieden ist und nicht in seinem Trott festzustecken. Und er macht es quasi. Und ja, sie bleibt aber, also sie will ja das, ihr neues Leben haben, sie will nicht mehr das alte Leben haben, sie will dieses Spießer-Etipetete-Leben halt führen.
Genau. Und bei dem ganzen Wer bin ich und Identitätsfindungsthema kommt eine Figur ins Spiel, zu der ich jetzt bisher aus Gründen wenig gesagt habe. Und das ist der Vater von Ricky, nämlich Colonel Fitz. Ein ehemaliger Soldat und super, super streng, der Ricky wegen Drogenkonsum oder auch Drogenverkauf in einer, ja, also es wird nicht so richtig, ja, in eine Militärakademie gesteckt hat, der mit einer apathischen und anscheinend leicht geisteskranken Frau zusammen immer noch zusammen ist.
Die hat Dings, die ist dement, würde ich sagen. Ich glaube, die soll dement sein.
Okay. Habe ich mir auch gedacht.
Also das ist Krankheitsbild von Demenz. Sie vergisst halt Dinge, sie erkennt ihn teilweise nicht wieder und so weiter. Die ist, glaube ich, dement.
Okay, ja. Und der extrem in der Vergangenheit hängt, wie man auch daran sieht. Also er ist pensioniert und er guckt sich trotzdem alte, ja, so Witz-Militär-Shows an und kann sich darüber beömmeln. Und sammelt alte Dinge. Nazi-Teller ist zum Beispiel relativ wichtig. Seine Waffen. Und im Laufe des Films, recht gegen Ende, werden viele Szenen von ihnen in ein neues Licht gerückt, denn er glaubt, Ricky hätte gegen Bezahlung mit Lester geschlafen. Und er denkt, Lester wäre schwul. Man hat schon vorher herausgefunden, er ist enorm homophob.
Enorm? Enorm? Ja. Weil die anderen Nachbarn sind ja auch zwei ein homosexuelles Paar. Und da ist er ja auch schon immer sich abwertend äußern die ganze Zeit gegenüber seinem Sohn auch. Ne? Und
man merkt, wir sind halt Partner. Ja, als was denn? Als was arbeiten Sie denn?
Ja, ich als so und der andere als so und er so ne, genau, also er wäre heute ein Trump-Wähler, also er ist als ein richtiges destruktives und sehr altmodisches, wie du sagst, Weltbild und genau. Ja, Mark halt, findet halt nur absolute konforme Partnerschaft in Ordnung und alles muss schön sein, wie es vor 100 Jahren war und genau.
Aber tüdüm. Er geht im strömenden Regen rüber zu Lester und küsst ihn.
Boom.
Und
Twist.
Ich muss sagen, als er dann rübergegangen ist, habe ich so ein bisschen geahnt, weil der Film noch 20 Minuten gedauert hat und er jetzt in diesem Fall nicht hätte sterben können oder noch nicht. Und in der Retrospektive machen dadurch einige Szenen ein bisschen mehr Sinn. Und das ist zum Beispiel auch eine andere Sache, die der Schere zum Opfer gefallen ist, worüber ich sehr, sehr froh bin. Denn er findet zwischendurch raus, dass Ricky an seine Sachen gegangen ist und schlägt ihn danach. Ziemlich blutig. Und eine Szene, die dann rausgefallen ist, ist, wie er zurück in sein Zimmer geht und eine Schublade aufmacht und da ein Bild aus seiner Militärzeit rausholt, was ihn mit einem Kameraden in, ja, also in sehr eindeutiger Umarmung zeigt. Und ich finde, dadurch, dass diese Szene rausgenommen wurde, behält der Film so ein bisschen einen Drive, weil ansonsten würdest du als Zuschauer mehr wissen als die anderen Figuren. Und das würde nicht dazu passen.
Ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, sehe ich auch so. Weil ich finde nämlich auch der Moment, wo er dann da reingeht in die Garage, der, weil da denkst du natürlich erst, okay, der will natürlich Lester wahrscheinlich zusammenprügeln oder was auch immer. Genau, aber dass dann eben der Kuss fällt, ist natürlich der überraschende Moment des Films, ja.
Und letzten Endes verliert auch der Colonel den Kampf gegen seine Identitätskrise, denn er ist derjenige, der Lester am Ende erschießt. Und das ist dann auch dieses alternative Ende. Er spielt der Polizei das Video zu, wo Ricky und Jane sagen, oder wo Jane sagt, hätte ihn gerne tot und Ricky anbietet, ihn zu töten.
Ah, okay, verstehe. Ja, okay.
Also, dass er im Grunde genommen seinen Sohn ans Messer liefert, um nicht aufzufliegen.
Ja, krass, okay. Ja, das lässt der Film ja quasi jetzt in der Endfassung ja offen, was dann passiert eben, genau.
Was ich viel, viel schöner finde.
Ja.
Dann hat man am Ende so ein bisschen, eine der bekanntesten Szenen ist die Plastiktüte.
Ja, klar.
Ganz häufig schon parodiert auch. Und es ist auch eine Szene, die erst so richtig Sinn ergibt, im Grunde genommen, wenn man sich ein bisschen über die Thematiken und so weiter und so fort Gedanken macht und um dieses Schönheitsding. Weil Ricky ist ja derjenige, der versucht, die Schönheit der Welt irgendwie festzuhalten. Lester hingegen sagt aber, und das meinte auch Sam Mendes, es geht nicht darum, das festzuhalten, sondern wenn du es siehst, genieße es. Und Sam Mendes hat in einem Interview gesagt, Beauty is found in places where you least expect it. Ein durchaus bekanntes Ding, aber was das Ganze auch noch mal so ein bisschen, ja, einfach zusammenfasst. Lester hätte nie gedacht, dass er mal Angela sieht und dadurch aus seinem Schneckenhaus rauskommt. Oder Jane hätte wahrscheinlich auch nie gedacht, dass sie sich mal in diesen weirden Nachbarsjungen verliebt. Aber das sind dann die Momente, in denen die Schönheit halt rauskommt. Und es gibt jetzt noch eine abschließende Sache, um die kommt man leider nicht rum. André, wie hältst du es mit Kunst und Künstler trennen?
Ja, gut, klar, müssen wir kurz drüber reden. Ist halt schwierig. Also beziehungsweise, das Ding ist halt einfach, der Film stammt natürlich aus einer Zeit, wo A, das natürlich noch nicht bekannt war. Das heißt, damals konnte man es natürlich nicht wissen.
Eben.
Aus einer heutigen Perspektive gesehen. Und ich bin ja immer, gerade bei Filmen bin ich halt dabei, es ist halt jetzt kein Solo-Musikalbum von einem Künstler, der irgendwie jetzt irgendwie fragwürdig ist oder in die Schlagzeilen geraten ist, sondern es ist natürlich eine Filmproduktion, in der tausende Menschen beteiligt waren und der, wo nicht Kevin Spacey alleine irgendwie die Herrschaft drüber hatte. Von daher, also ich werde jetzt American Beauty weiterhin trotzdem als guten Film empfehlen und als akzeptieren als das, was er ist. Natürlich muss man jetzt natürlich aus heutiger Perspektive sagen, dass natürlich Kevin Spacey jetzt mit seinem Riesenskandal und so weiter, er ist jetzt quasi ja eh beendet, gecancelt,
verbrannt,
wie man so schön sagt, und seine Karriere ist quasi um. Aber wie gesagt, rückblickend werde ich jetzt nicht aufhören, seine Filme zu gucken, nur aufgrund der Tatsachen, die da vorgefallen sind, weil wie gesagt, er hat diesen Film ja nicht im Alleingang gestemmt, so, oder er spielt halt da mit, aber er ist ja nicht für die Produktion allein verantwortlich. Von daher sehe ich es persönlich nicht so, dass ich den Film jetzt für jetzt canceln muss. Also da gehe ich halt nicht mit.
Nee. Finde ich, ist eine gute Einstellung, finde ich auch okay. Es ist einfach immer nur wichtig, sich das in Gedanken zu rufen und wenn es Leute gibt, die damit deutlich mehr Probleme haben, dass sie das auch wissen. Denn gerade dadurch, was über Kevin Spacey rausgekommen ist, dass er sich an minderjährigen Kollegen vergriffen hat oder vergriffen haben soll, ich weiß gar nicht, wie das Urteil ist und niemand weiß, was wirklich passiert ist, nur die Beteiligten, ist dieses Ganze, dass er auf Angela steht, halt schon ein bisschen unangenehm.
Total, das macht gerade bei dem Film, ist es halt wirklich, passt es leider halt wie die Faust aufs Auge. Das macht die Rolle auch noch mal ein bisschen düsterer, makaberer, wenn man an die wahren Geschehnisse um ihn denkt. Ja, das ist natürlich hier gerade bei dem Film schwierig, ja.
Und was mir wirklich dann zu viel war in dem Kontext, er konfrontiert seinen Vorgesetzten noch einmal und sagt, dass das alles scheiße ist, was hier gemacht wird. Und er will sie rausschmeißen und die reden über eine Abfindung. Ja, wie so eine Abfindung? Naja, ich könnte ja einfach sagen, dass sie mich sexuell belästigt haben. Und das ist so, aus heutiger Sicht ist genau diese Szene halt richtig, richtig unangenehm.
Ja, das stimmt schon. Wobei, also ich finde den Dialog extrem lustig, muss ich zugeben, weil das ist so geil, wenn er sagt so, ich könnte eine sexuelle Belästigungsklage durchwinken, dann sagt der Boss halt so, haha, gegen wen? Und Lester Burnham sagt so, haha, gegen sie. Und er so, was? Also der Szenenablauf ist sehr, sehr lustig, aber ja, im Kontext, wie gesagt, gerade um ihn als Persona, also ist natürlich aus heutiger Sicht sehr, sehr schwierig, die Szene.
Also, abschließend ist zu sagen, ich fand den Film sehr gut. Er ist auch super hoch angesehen. Ich habe mich allerdings dann aus irgendeinem Grund dann doch mehr auf Abstand gehalten, als ich es vermutet hätte. Ich war nicht ganz so tief drin, wie ich es gewollt hätte. Aber unterm Strich ein sehr guter Film und ich bin sehr froh, dass ich den jetzt nachgeholt habe, was ich am Anfang nicht vermutet hätte.
Das klingt doch ordentlich.
Schön.
Freut mich sehr. Also ja, für mich ist er halt wirklich ein Meisterwerk. Das ist für mich ein 10 von 10, ein 5 von 5, wie auch immer, Film. Hab den auch wirklich dutzende Male gesehen. Aber ja, also ich verstehe deine Kritikpunkte, die du hast, verstehe ich auch. Aber im Endeffekt hat er dir trotzdem dann doch entsprechend gefallen. Und du hast ja vor allem die vielen, vielen, gerade handwerklichen, extrem herausstechenden Punkte bei dem Film angesprochen, die einfach nicht von der Hand zu weisen sind.
Und welche Szene ich auch noch richtig gut fand, die Dinner-Szenen jeweils.
Ja, die sind großartig.
Ja. Und um Essen geht's auch in deinem Film.
Sehr gute Überleitung. Sehr gut.
Yes!
Sehr gut, Matze, bin ich sehr zufrieden. Ja, ich habe mir angeguckt, du hast mir aufgetragen, besser gesagt. Ja, Chef im Original oder auf Deutsch, in Anführungszeichen Deutsch, eingedenglischt, Kiss the Cook.
Was soll der Wahnsinn, hä? Das ist Carne Asada, versuch's mal.
Wow. Krasse Scheiße, der große Chefkoch kocht die ganze Nacht durch.
Halt die Schnauze und koste erstmal am Mus durch, komm her.
Okay.
Sieh ihn dir an. Ist das gut?
Ja.
So etwas werden wir kochen.
Heute kommt der wichtigste Restaurantkritiker der Stadt. Sie wollen auf einmal ein Künstler sein. Seien Sie ein Künstler in Ihrer Freizeit. Das ist mein Restaurant.
In der Küche bestimme ich. Das war unser Deal.
Der Deal hat sich geändert. Entweder Sie kochen das oder Sie gehen.
Soll das heißen, Sie feuern mich?
Nein, ich sage Ihnen bloß, was ich gewillt bin zu tun. Wenn Sie nicht mein Menü kochen.
Und ja, ein Film von 2014, beziehungsweise bei uns kam er 2015 in die Kinos. Regie produziert und das Drehbuch stammen von John Favreau, den man sicherlich kennt als Regisseur unter anderem von Iron Man 1 und 2 oder auch mitgespielt oder auch dem neuen Lion King Remake, denke ich mal. Gerade aus dem MCU dürfte es den vielen Leuten auf jeden Fall auch bekannt sein. Und ja, er hat quasi alles hier gemacht und dann auch noch die Hauptrolle besetzt, also quasi sein Baby, das für der Film hier. Und ja, unter anderem noch mit Sofia Vergara, MJ Anthony als sein Sohn, der großartige John Leguizamo, den ich immer gerne sehe. Scarlett Johansson in einer relativ kleineren Rolle, ebenso wie Dustin Hoffman, ebenso Nebenrolle Robert Downey Jr. auch dabei und Oliver Platt als Restaurantkritiker.
Hattest du Scarlett Johansson erwähnt?
Ja, habe ich.
Ah, sorry.
Kurz überhört. Und gerade über Oliver Platt habe ich mich sehr gefreut, den habe ich letztens erst, wir haben ja bei Devils and Demons über Lake Placid gesprochen, wo er der total durchgeknallte Hippie-Kroko-Jäger ist. Den sehe ich immer sehr gern. Der hat irgendwie eine coole Art zu spielen. Gibt's auf Blu-ray und DVD in Deutschland ganz normal zu kaufen von Koch Media und streamt bei Amazon Prime. Da habe ich ihn auch geguckt. Derzeit im Prime-Programm. Wer der Abonnent ist, kann sich den dort reinziehen. Und ja, bevor ich anfange mit Erwartungen und Co., erstmal kurz zum Inhalt einmal. Und zwar als Chefkoch Carl Casper plötzlich seinen Job in einem prominenten Restaurant in Los Angeles kündigt, nachdem er sich geweigert hatte, seine kreative Integrität für den kontrollsüchtigen Besitzer zu opfern, muss er sich überlegen, wie es weitergeht. Als er sich in Miami wiederfindet, schließt er sich mit seiner Ex-Frau, seinem Freund Martin und seinem Sohn Percy zusammen, um einen Imbisswagen zu starten. Auf der Straße kehrt Chefkoch Carl zu seinen Wurzeln zurück, um seine Leidenschaft für die Küche, seine Lebensfreude und die Liebe neu zu entfachen. Das klingt doch nach Happy Peppy Birthday. Und ja, meine Erwartungen erstmal, ich hatte den Film überhaupt nicht auf dem Schirm, also gar nicht, hast du letztes Mal, glaube ich, auch gemerkt, war mir wirklich völlig unbekannt, ich weiß gar nicht, wie der so komplett an mir vorbei rascheln konnte. Rein von dem, was ich jetzt gesehen habe, ich habe mir dann klar das Plakat angeguckt, das hast du mir auch geschickt und dann den Trailer geguckt mal, ja, fühlte sich schon sehr nach so viel gut an und sagst ja auch schon, guck ihn nicht hungrig, dachte ich mir schon, dass es dann so in die Foodie-Richtung eben geht mit, ja, detaillierten, weiß ich nicht, Rezepten vielleicht nicht gerade, aber dass man zumindest auf jeden Fall viel vom Essen sieht und man da Heißhunger gemacht bekommen soll und ja, ansonsten hatte ich eben so eine Komödie eben erwartet, irgendwie eine Comedy mit ein bisschen Schnulz oder so, also irgendwas Leichtes, sage ich mal. Das waren so meine Erwartungen. Wusste jetzt nicht so richtig, was ich da erwarten soll als ja Kernmessage oder wie auch immer. Aber ich hatte irgendwas was Leichtes für den Magen erwartet.
Ich habe auch damals, als ich das erste Mal von dem Film gehört habe, habe ich ihn halt für den Blog, für den ich damals geschrieben habe, rezensiert, als er fürs Heimkino rauskam. Und das war auch nur so, es geht um Essen. Ich mag Essen.
Nehme ich. genau. Darum geht's. Das ist so die Devise und das war meine Erwartungshaltung dem Film gegenüber. Und ja, haben mich dann geschaut und der Film hat mich, kann ich schon mal direkt vorweg sagen, extrem positiv überrascht. Und das, obwohl er mir eigentlich gar nicht viel mehr geboten hat, als ich erwartet habe. Und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen negativ, aber das ist es gar nicht. Der Film, man könnte ihn auch nennen Twitter die Werbung. Wie gesagt, es geht um
Karl und Wein.
Und Wein, ja. Twitter und Wein. Es geht um Carl Casper, wie gesagt, eben John Favreau als Sternekoch oder Chefkoch hier, der in einem ja sehr renommierten Restaurant eben in der Küche den Chef macht und ja, ein sehr gutes Handwerk beherrscht, macht vorzügliches Essen, alle lieben sein Essen. Das Restaurant ist sehr, sehr begehrt und ja, er hat eben sein Küchenteam da, das Eingespielte, unter anderem eben mit seinem guten Kumpel Martin eben hier. Und es geht eben darum, dass ein ja sehr, sehr berüchtigter Restaurantkritiker eben, Oliver Platt, im Film heißt er Ramsay Mitchell, übrigens angelehnt an Gordon Ramsay.
Obviously.
Und ich glaube, Mitchell ist auch noch irgendwie eine Anlehnung. Es gibt noch so einen anderen Sternekoch, der was mit Mitchell heißt. Also es ist eine Zusammensetzung aus zwei berühmten Köchen hier, Star-Köchen. Und übrigens der Bruder von Oliver Platt, also der echte Bruder, ist im wirklichen Leben tatsächlich Restaurantkritiker, ein sehr berühmter in Amerika. das passt auch sehr lustig. Ja, genau, der kündigt sich eben an und alle sind komplett in heller Aufregung, vor allem natürlich hier Dustin Hoffman, Riva im Film, der Inhaber des Restaurants und sagt halt, es muss alles perfekt sein, wir müssen hier eine geile Kritik natürlich bekommen für unseren Laden, der Typ ist berüchtigt, der hat irgendwie gerade das fand ich auch so geil, er hat gerade seinen Blog verkauft irgendwie für 10 Millionen an AOL. Fand ich auch so, was, AOL, wer, was?
Es war eine andere Zeit.
Der Film ist von 2014, ne? Ist nicht 20 Jahre alt. Aber gut, ich glaube, AOL in Amerika eh nochmal einen anderen Stellenwert als hier in Deutschland. Und jedenfalls, ja, alles in der Aufregung. Und ja, der Riva möchte eben, dass Karl sein Standardmenü von der Karte eben runterkocht, was sie quasi immer anbieten. Ne? Der sagt halt hier, das machen wir jeden Tag, das lieben die Leute, kennen die, darum kommen die zu uns, mach genau alles wie immer, dann wird's toll. Und Karl ist halt eher der Typ so, er will halt machen, er will halt kreativ sein, er will seine eigenen Rezepte ausprobieren, er weiß, er kann was halt, er weiß, er ist gut und er hat super Ideen und sein Kram schmeckt halt geil und er will halt was bieten. Und ja, er hat dann quasi einen Streit eben, legt sich dann eben hier mit dem Besitzer eben an und ja, im Endeffekt beschließt er sich nach Diskussion dazu, dann doch sein Standardmenü zu kochen, er lässt sich überreden quasi und es kommt, wie es kommen muss. Der Kritiker zerreißt ihn halt komplett. Ne, er schreibt halt irgendwie, dass er quasi Luft raus ist und alles ist total ja, seicht und billig und alles wie immer und langweilig. Und ja, das trifft ihn halt dann doch ziemlich, ziemlich stark, ne? Klar, wenn man da von so einem Kritiker öffentlich dann da an den Pranger gestellt wird, mit seinem Herzensjob irgendwie, mit seinem Essen, in dem die seine Liebe reinfließt, dann ist natürlich ziemlich geknickt. Und sein Sohn, Percy eben, er lebt mit seiner Frau getrennt hier, seine Frau Ines, und er holt seinen Sohn einmal alle zwei Wochen zu sich, und sein Sohn Percy zeigt ihm, beziehungsweise das fängt ein bisschen früher an, aber sein Sohn zeigt ihm dann die bunte Welt von Twitter. Denn Karl hat keine Ahnung, was Twitter ist. Und ja, sein Sohn ist halt voll am Start und ne, ist halt so YouTube und eben die typische New Generation und kennt natürlich das Internet und Memes und alles aus dem FF und führt seinen Vater eben so ein bisschen in die Social-Media-Welt ein. Und legt seinem Dad dann einen Twitter-Account an, über den er natürlich dann anfängt zu schreiben. Und er versteht das natürlich alles nicht so richtig und findet dann eben da auch den Account dieses Restaurantkritikers von Ramsay Mitchell und denkt, er will ihm eine Privatnachricht schreiben und beleidigt ihn halt auf Twitter. Aber eben öffentlich, weil er nicht kapiert, dass eine Nachricht an einen User keine Privatnachricht ist, sondern es kann alle lesen. Und dann über Nacht, wurde das Ganze plötzlich es ist viral gegangen quasi, sein Diss. Und es schaukelt sich dann zwischen diesen beiden Figuren quasi hoch über Social Media. Die dissen sich so ein bisschen. Und er fordert ihn dann quasi auf, komm doch noch mal wieder. Ich verspreche dir, so diesmal hau ich dich um mit meinem Menü. Und darauf hat aber eben der Restaurantbesitzer gar keinen Bock, weil er eben sagt, hey, läuft nicht, das ist dein persönlicher Krieg, wir sind halt hier ein ordentliches, renommiertes Restaurant, so eine Scheiße machst du ja nicht. Und dann ist, wie eben im Inhalt gehört, kündigt Karl eben spontan einfach mal seinen Job und sagt, nö, so nicht mit mir. Und der Kritiker kommt wieder und kriegt wieder das gleiche Essen vorgesetzt und alles ist wie immer. Und dann ist quasi so das sind ja so die ersten Minuten des Films, mehr oder weniger, bevor es dann überhaupt richtig losgeht. Also der Film ist ja verschiedene Akte unterteilt so ein bisschen. Und dieser Anfangsakt eben eskaliert ja dann darin, dass Karl ins Restaurant stürmt eben dann und den Restaurantkritiker komplett rund macht. Und ihn halt anschreit und sagt so, hey, du verstehst gar nicht hier, wie das ist, hier, ich stecke hier mein Herzblut rein und du schreibst hier so eine Scheiße und, ne, und rastet halt komplett aus. Und ja, auch hier wieder vergisst er leider die Zeiten von Social Media. Alle filmen natürlich im vollen Restaurant mit. Und sein Video landet natürlich im Netz und es geht viral. Und zack, ist er natürlich plötzlich irgendwie auf der einen Seite natürlich die Lachnummer, auf der anderen Seite irgendwie auf jeden Fall halt, ne, er ist in aller Munde. Aber auch, er hat ein Problem, denn ihn will keiner mehr einstellen. Und das ist so der Punkt des Films, wo, und da sind wir fast ein bisschen wie bei American Beauty, Es geht so ein bisschen ja auch hier, deswegen Artverwandtschaft, es geht so ein bisschen auch um diese Selbstfindung. Wie gesagt, Karl Kasper hier als Figur, der eigentlich ein total lockerer Typ ist, der so ein Freigeist ist halt, der machen will, der einfach machen will, worauf er Bock hat und der halt was drauf hat, aber keiner lässt ihn so richtig machen. Und er weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Aber er weiß halt, dass er sich nicht in dieses, also er ist schon entschlossen. Er ist keine Figur, die jetzt irgendwie leidet, sondern er ist eine Figur, die weiß, dass er was drauf hat und er muss nur den Weg finden, es zu zeigen irgendwie. Und was ich recht schnell gemerkt habe in dem Film oder was einfach auf der Hand liegt recht schnell, der Film spart sehr viele Hürden aus. Um es mal so auszudrücken. Der Film ist sehr, sehr leichtfüßig in seiner Darstellung. Jedes Problem, was aufkommt, wird eigentlich mit einem Fingerschnipp mehr oder weniger gelöst. Und nichts hat so wirklich Konsequenzen. Also die größte Konsequenz ist tatsächlich am Anfang eben A, dass er kündigt, aber das macht er auch aus freien Stücken. Und B halt eben, wie gesagt, dass er halt ein Problem bekommt, weil dieses Video viral geht und er bewirbt sich dann halt und wird abgelehnt, weil alle sagen, ja, ey, komm mit dir, guck mal, du bist hier überall im Netz und so. Ne? So, das ist eigentlich die größte Konsequenz des Films. Und dann beginnt ja quasi Akt 2, Und er redet halt oft mit seinem Sohn schon darüber, beziehungsweise überhaupt mit, auch mit seinen Kollegen, dass er gerne eigentlich irgendwie so sein eigenes Ding machen würde irgendwie und einfach wie so ein Foodtruck machen und einfach rum durch die Gegend fahren und einfach sein Essen so anbieten in der freien Welt quasi. Und ja, mehr oder weniger, Ministiernichts hat er einfach da einfach Bock drauf und macht das auch mehr oder weniger einfach. Wie gesagt, er hat ja dann, haben wir auch im Inhalt gehört, er macht das eben zusammen dann mit seinem Kumpel Martin, der ihm dann hilft, der eben auch aussteigt aus der Küche und ihm helfen will. Und ja, und er nutzt dann quasi diese Gelegenheit, um nämlich noch ein zweites Projekt, sage ich jetzt mal ganz bösartig ausgedrückt, oder eine Baustelle in seinem Leben anzugehen, nämlich seinen Sohn. Denn da er so sehr auch brennt einfach für seine Leidenschaft, leidet darunter halt so ein bisschen die Beziehung zu seinem Sohn. Und man kann sich halt schon denken, das ist natürlich nicht im Film enthalten, aber man kann sich schon denken, eben seine Ex-Frau Ines, also die Ehe ist schon in die Brüche gegangen zum Beginn des Films. Aber auch da kann man sich dann denken eben, woran es gescheitert ist. An Zeit wahrscheinlich. Sie haben einfach keine Basis gehabt, weil er einfach halt sehr viel arbeitet und sehr viel Energie halt in seine Träume steckt. Und das Gleiche passiert eben mit dem Sohn. So, die haben halt ihre Momente, aber sie, wie gesagt, alle zwei Wochen hat er ihn. Dann gehen sie mal ins Kino, wo sie übrigens Iron Man gucken, witzigerweise. Natürlich als Anspielung auf seinen eigenen Film. Und sie fahren in den Freizeitpark und so weiter. Aber es gibt so einen schönen Dialog, wo dann der Sohn auch ihm sagt so, hey, das ist mir eigentlich alles gar nicht wichtig. Du musst mir nicht immer hier Entertainment bieten und so. Ich find's einfach cool, wenn wir hier mal sitzen und reden. So. Und das ist echt eine schöne Szene, so, weil du merkst halt so, Percy vermisst halt wirklich einfach so eine Vaterfigur und er rafft es eine Weile lang halt gar nicht so richtig, was er denn machen muss, damit es seinem Sohn auch besser geht. Und mit dem eben dadurch, dass sie jetzt quasi dieses Projekt zusammen machen und er, ich glaube, der hat dann Ferien oder so und genau Ferien und ja. Er nimmt ihn dann quasi dann mit eben und ja, nach Miami und integriert ihn quasi einfach in diesen neuen Ablauf, in diesen neuen Lebensabschnitt und er kann dann mithelfen und zeigt ihm eben ein bisschen, wie man kocht und so weiter und das ist richtig, richtig schön. Das ist richtig herzlich einfach, wie die dann diesen, die mieten sich dann halt so ein, so, oder kaufen sich so einen Truck und der ist halt ultra abgewetzt, ne? Das ist halt hier von Robert Downey Jr., der ist auch ein Ex-Mann von der Ines und, oder hat zumindest eine Ex- oder Affäre. Und sagt halt, ja, ey, hier, ich hab hier noch einen Wagen, den kannst du haben. Und dann fahren sie halt davor und das Ding sieht halt aus wie so der zerkochte Meth-Wagen von Breaking Bad irgendwie, richtig runtergerattert, aber auch hier, er lässt sich nicht ermutigen, sagt direkt, ey, das Ding bauen wir um, das machen wir richtig geil so. Und dann, ja, restaurieren sie quasi diesen Wagen zusammen. Und dadurch entsteht endlich mal so eine, in beider Leben so eine richtige Vater-Sohn-Bindung. Und das ist echt total schön gemacht einfach. Und dann fangen sie halt an, wie gesagt, einfach er findet halt ein paar Rezepte und macht halt so kleine so Burger und bietet halt so ein bisschen Kram an. Und der, ich find's so geil, sein Wagen heißt halt dann El Jefe. Und dann fahren sie halt einfach durch die Gegend und verkaufen halt auf ihr Essen. Und es kommt halt super an und sie haben halt mega viel Spaß und so. Und das Einzige, was man den Film in diesem Mittelpart einfach vorwerfen kann, ist, dass er halt eigentlich nicht viel erzählt an Story. Aber es geht hier auch einfach gar nicht so richtig um eine Geschichte. Es geht halt wirklich mehr um dieses Gefühl. Dem Film ist es wichtiger, dieses Lebensgefühl zu vermitteln, dieses Freiheit, Lebensträume zu verwirklichen, zu tun, was man möchte und daran so aufzugehen. Und das macht der Film halt richtig gut, weil er das auch so wholesome macht. Das ist so einlullend richtig. Es ist halt, wie gesagt, man kann dem Film vorwerfen, dass er nicht realistisch sicherlich ist. Gar keine Frage. Er ist halt extrem simpel und der Film hat keine Steine. Alles, was sich halt Karl vornimmt, funktioniert. Ne, es ist, alles fügt sich so in seine Richtung so. Das kann man dem Film sicherlich vorwerfen. Aber auf der anderen Seite, nicht jeder Film muss irgendwie ein Misery-Porn sein so. Nicht jeder Film muss noch einen Twist haben, einen Dark Turn irgendwie und dass noch alles nochmal in die Brüche geht und alles, keine Ahnung, ihm jemand den Wagen abfackelt oder so oder was auch immer. Das muss ja nicht, es muss ja nicht immer alles schlimm sein. Und der Film vermittelt genau das so. Es kann auch einfach mal funktionieren. Es kann auch einfach mal, wenn du beschließt, dein Leben irgendwie nochmal umzukrempeln und neu zu starten, weil du merkst, es ist das Richtige für dich, dann kann es auch einfach mal passieren, dass du einfach mal Glück hast im Leben und sich alles so fügt für dich, dass es passt. Und das ist halt hier so. Und das ist, finde ich, voll okay. Weil, wie gesagt, weil das Gefühl, was der Film dabei vermittelt und wie er es vermittelt, mit der Musik, mit den Bildern, allein halt, wie gesagt, natürlich haben wir gar nicht drüber gesprochen halt, aber das Essen halt, alter Falter. Alter Falter, du willst wirklich, du willst in den Fernseher beißen, die ganze Zeit, das sieht so lecker alles aus.
Was findest du am besten bei dem ganzen Essen?
Was mal, also welches Gericht jetzt, oder was?
Ja, und was du, wo du am ehesten dachtest, verdammte Scheiße, ich will das jetzt sofort.
Alles. Also ganz simpel, dieser Käsetoast, dieses Käsesandwich.
Ich wusste es. Das ist nämlich das, wo alle mega drauf abfahren.
Dieses Käsesandwich, weil es halt, ja, aber genau deswegen, weil es so einfach aussieht. Wo du denkst, das kann ich auch zu Hause. Aber ansonsten auch, wo der diese, da fahren sie zu so einem Kumpel und holen so ein Fleisch, was so in so Räucherfässern liegt. Und wie die das so anschneiden und so anfangen zu snacken, dachte ich mir, Alter, gib mir das, Digga. Es sieht alles es halt so gut aus, einfach. Oh.
Der Film zelebriert dieses Essen halt so mega krass. Es ist, und zum Beispiel, beim ersten Mal hatte mich auch der Käsetoast komplett. Beim zweiten Mal war es dann allerdings, er macht ja für Scarlett Johansson einmal so, letzten Endes einfach nur Spaghetti in Öl und Knoblauch. Ja. Ah, ist auch das, das sieht so unendlich geil
aus. Ja, weil das natürlich auch geil anrichtet und so, ne? Und oh, es ist halt, ja, mega. Es hat mich jetzt ein bisschen an Food Wars erinnert, die Anime-Serie, so, weil.
Beste.
Ne? Weil einfach so Essen so darzustellen, das ist halt auch eine Kunst. Und das ist genau der Punkt eben. Essen wird halt hier einfach als Kunstwerk zelebriert, ne? Als wirklich als etwas, was erschaffen wird, so. Das ist schon eine eigene Kunst für sich, ein eigenes Handwerk. Und das macht der Film halt, also rein inszenatorisch und visuell halt fantastisch, so. Wie gesagt, du willst da wirklich reintauchen. Das ist ja, er hat sich ja hier diesen Roy Choi da geholt, einfach einmal als also als Mentor, also John Favreau hat sich von ihm halt auch Kochkurse geben lassen und so weiter, damit er das so ein bisschen kann auch im Film. Und daraus ist ja auch diese Netflix, es gibt ja eine Netflix-Serie dazu, dieses The Chef's Show, was ja auch läuft, auch mit Roy Choi eben, der da auch dabei ist. Und genau, und da hat er sich halt alles halt so Tipps geben lassen und so ein bisschen beibringen lassen, damit er halt auch selber wirklich aktiv im Film auch wirklich ein bisschen was kann so. Und das funktioniert halt super gut. Übrigens, diese Marke halt von seinem Foodtruck, dieses El Jefe, wurde halt so berühmt, dass halt Roy Choi in den USA halt Pop-Up-Stores von diesem El Jefe-Laden aufgemacht hat und die waren irgendwie.
Könntest du bitte Jefe sagen und es richtig aussprechen?
Jefe.
Ich hatte nur 4 Jahre Spanisch in der Schule.
Ich hatte keins, deswegen musst du mich da korrigieren. El Jefe. Und hatte ein paar so Pop-Up-Stores aufgemacht, die wurden halt überrannt so. Ging halt mega ab einfach. Und
Sandwiches sehen ja aber auch einfach geil aus.
Ja, alles sieht geil aus. Wie gesagt, egal was sie einfangen in Close-ups irgendwie, das ganze Kochen, das wie es zelebriert wird, so also als Handwerk, so als eigene Kunst, als Kunstwerk, das ist wirklich so gut. Und wie gesagt, du willst einfach die ganze Zeit nur, gib mir das Essen so.
Ich finde zum Beispiel auch super schön, wie sie in New Orleans sind. Und das Erste, was er sagt, so ey, wir sind jetzt hier in New Orleans, wir müssen in diesen Laden und wir müssen da dieses. Ich hatte das mal nachgegoogelt. Letzten Endes ist es kaum was anderes als Schmalzgebäck. Mhm. Wir müssen das da direkt holen. Und ich hatte das dann nachgegoogelt. Diesen Laden gibt es wirklich und er ist genau dafür eben auch super bekannt.
Ah, okay.
Liebe ich.
Mega gut, ja. Also das ist wirklich vom aller Feinsten einfach eingefangen, wie dieses ganze nicht nur Essen zelebrieren, also nicht die Tätigkeit Essen, sondern das Essen an sich halt und die Zubereitung dessen, so als wirklich als Kunstwerk und Handwerk. Das ist echt sehr, sehr gut eingefangen vom Film. Und wie gesagt, dann es ist halt, das ist eigentlich der Film. Und im Endeffekt kommt es halt dazu, dass der Restaurantkritiker zu seinem Foodtruck irgendwie kommt und er sagt so, hier, hau ab, ich bediene dich hier nicht und so. Und dann sagt er, ey, nee, ich will nur kurz mit dir reden. Und er bietet ihm ja dann an, dass quasi er ihn sponsort und sagt, hey, ich habe gerade so viel Kohle bekommen für meinen Blog. Hier, ich mache ein Restaurant auf, du kannst da machen, was du willst, koch, du bist super geil, auf geht's so. Und sie vertragen sich halt am Ende und am Ende arbeiten sie halt zusammen. Und das ist halt so. Und natürlich am Ende heiraten noch, er wird seine Ex-Frau wieder und sie sind wieder eine Familie. Es ist halt so, und das ist ultra schmalzig. Und das ist super Klischee. Und das ist völlig, völlig unrealistisch, wenn man es mal so betrachten will. Aber wie gesagt, es stört aber in dem Film nicht, weil es auch eigentlich nicht so wichtig ist. diese Feel-Good-Message so, wie jetzt sei dahingestellt. Ja, es gibt keine Stolpersteine in dem Film. Alles ist für ihn halt, er ist so das goldene Glückskind, das goldene Kalb. Okay, ist okay. Hat mich nicht gestört, weil der Weg dahin so schön gezeigt wird und so schön gemacht ist und einfach der Film es schafft, als Gefühl rauszustellen, wie es sich anfühlt, wenn du halt so ausbrichst aus einer Unzufriedenheit und einfach das was neu startest, weil wenn du halt irgendwas machst, was du halt mega liebst und dann hast du einfach so einen Drive, dass du damit halt nach vorne preschst und dann gibt's halt, also für dich in deinem Kopf, selbst wenn es halt Probleme gibt, dann drängst du die halt beiseite und ziehst halt durch so und das vermittelt der Film halt gut, dass ihn quasi, dass dieser krasse Move einfach zu sagen, hier und jetzt schmeiß ich halt hin, hau ab, weil du mich hier so einengst, das zahlt sich für ihn halt komplett aus, weil er einfach halt gewagt hat, diesen Schritt zu gehen. Alle ihm auch drumherum sagen so, ey, mach mal einfach was anderes, so du bist super, trau dich mal so. Und dieses Lebensgefühl vermittelt der Film halt gut, plus dann eben doch dieses ganze on top eben dieses geile Essen, Nahrungsding einfach. Und dieses ganze Handwerkliche vom Kochen. Und deswegen, die Story an sich ist halt super seicht, die passt auf den Bierdeckel so. Aber es stört halt im Film nicht, weil der trotzdem einfach super viel Spaß macht. Er ist lustig, er hat echt gute Gags, er ist herzlich, er ist gut gespielt, er sieht gut aus halt. Also das passt, ist einfach rund. Das ist ein runder Film. Der ist vielleicht kein, der ist kein erzählerischer Meilenstein. Aber der gibt so ein schönes, ist wirklich, das ist eine Definition von Feel-Good-Film. Und der ist aber auch nicht so krass irgendwie drüber kitschig, dass er sich jetzt auch unbedingt irgendwie so tearjerken will, sondern er ist einfach, er ist einfach so wholesome, wie man im Englischen sagt. Also er ist so einlullend, so. Er ist wie eine warme Decke im Winter, so. Er wärmt dich so ein und sagt so, hier, man kann auch einfach mal Glück im Leben haben. Es kann einfach mal schön sein. Und du kannst auch einfach mal was schaffen und du wirst dafür auch belohnt so irgendwie. Und das ist halt das Ding. Und als Zuschauer wirst du halt einfach belohnt dadurch, dass du einfach so viel Essen siehst und ganze Zeit einfach nur glücklich bist, weil alles so schön ist. Und wie gesagt, das kann man ihm sicherlich negativ ankreiden. Also wer wirklich halt sowas Tiefes erwartet, irgendwas Meta, so, nee, gibt's halt hier nicht. Aber das muss, wie gesagt, auch nicht immer sein. Nicht jeder Film muss nochmal den letzten Stolperstein bieten. Oder sage ich ja nochmal, oh mein Gott, da ist noch Drama am Ende und Leute, keine Ahnung, das Kind kriegt Krebs oder so. Alter, nein, das muss halt nicht immer sein. Es muss nicht immer schlimm sein noch am Ende. Es kann auch einfach mal schön ausgehen und einfach dieses Belohnende in den Vordergrund stellen. Und das macht der Film halt sehr, sehr gut irgendwie. Und wie gesagt, von daher, ich war sehr begeistert. Ich finde den wirklich sehr, 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 sehr schön. Auf jeden Fall auch ein Film für die ganze Familie irgendwie. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Übrigens habe ich nochmal nachgeguckt, auch wenn Twitter quasi sehr prominent im Film enthalten wird und quasi alle 3 Minuten das Wort Twitter fällt. Sie haben den Film nicht gesponsert, tatsächlich. Könnte man denken, aber haben sie wohl nicht tatsächlich. Ja, aber von daher, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, weil mehr steckt tatsächlich nicht drin, aber es ist okay. Es ist echt okay. Es ist ein schöner, runder Film, der macht sehr viel Spaß. Guckt ihn mit euren Lieben und so und lasst euch einfach mal gut gehen. Und so ein Film ist es quasi. Und von daher, ich kann absolut sagen, nur Tipp. Und ja, das war es auch eigentlich schon zu Chef beziehungsweise Kiss the Cook.
Aber können wir kurz drüber reden, warum das bei manchen Leuten irgendwie, zumindest in deiner Twitter-Bubble oder wie das da reinkommt ist, dass dieser Film Leute wirklich
aufregt. Ach so, das meinst du. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, warum. Ich konnte es nicht so richtig rauslesen. Ich habe ja auch nachgefragt. Also ich habe zum Kontext, ich habe auf Twitter gepostet, dass ich den Film gucke, für den Podcast natürlich. Und ja, da kamen halt so ein paar Stimmen irgendwie so von wegen, ja, keine Ahnung, ich konnte es gar nicht so richtig einordnen. Die haben sich teilweise so an der Darstellung des Essens irgendwie aufgehangen und wie ja, gesagt, also manche gehen halt so ein bisschen auf die Simplizität, so wie das sage ich ja, das verstehe ich, der steckt halt nicht so super viel drin, aber was man jetzt mit dem Essen da auf die Füße treten kann, habe ich nicht so ganz eingeordnet bekommen.
Ich glaube, der User meinte eher die Klischees, die Foodies-Klischees,
ach so,
die
so war da das, so genau,
unfassbar ja, krass bedient werden, aber ich
bin jetzt nicht in der Mega-Foodie-Szene drin. Also ich habe keine Ahnung, was so Klischees jetzt sind. Also keine Ahnung. Sind das, also meint er damit so die Darstellung, wie es in diesen Kochshows einfach ist? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin da nicht in der Szene einfach am Start.
Nee, also gerne uns einmal erklären, weil ich kann es auch nicht nachvollziehen.
Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kenne halt nur so hier so Tasty-Videos und so von BuzzFeed und sowas, ne, wo die halt immer so kochen. Ja,
Tasty ist einfach die
immer Hände. So kochen und so. Also diese typische, ja, wie gesagt, ich weiß nicht mal, was Klischees in der Foodie-Szene sind, weil ich die Foodie-Szene nicht kenne. Ich poste manchmal.
Der Abschluss von jedem Tasty-Video ist, kippt noch ein Kilo Mozzarella
und Butter.
Und zieh den Käsefaden bis nach Buxtehude.
Ja, und Butter und nochmal Fett. Ja, nee, also weiß ich wirklich tatsächlich nicht, weil ich poste manchmal Essen auf Instagram, das ist alles, was ich mit Essen mache. Und so, aber ich mag Essen, aber ich habe keine Ahnung, warum es schlimm ist, irgendwelche Foodie-Klischees zu bedienen. Das verstehe ich nicht so richtig ganz. Aber ja, wie gesagt, dafür muss man, glaube ich, vielleicht da irgendwie Koch sein oder so. Ich weiß es nicht. Also falls jemand zuhört, der krass Foodie ist, vielleicht seid ihr selber Foodblogger, keine Ahnung, schreibt uns gerne eine Mail oder per Social Media, warum Kiste Cook irgendwie problematisch sein könnte für die Food-Szene. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ja. Von mir jedenfalls, guck diesen Film. Er ist sehr schön.
Wunderbar. Dann lass uns doch zu dem Film fürs nächste Mal kommen. Soll ich beginnen? Ich habe es gerade schon
vorbereitet.
Ich habe mal geguckt und ich hätte gedacht, dass ich dir im Laufe des Podcastes deutlich, deutlich mehr Animation gegeben hätte. Das habe ich
so
aber
gar nicht.
So viel
war es gar nicht. Nee, glaube ich auch, ja.
Dementsprechend wird es jetzt mal wieder Zeit mit einem Film, den auch ich erst, ich glaube, letztes Jahr für mich entdeckt habe. Und er steht auf deiner Watchlist. Ich bin sehr gespannt. Denn du wirst folgenden Film schauen.
Ah, der Gigant aus dem All. Ja, also klar, ist mir natürlich ein Begriff, habe ich aber tatsächlich bis heute nicht gesehen, ja. Okay, cool. Ja, freue ich mich drauf. Habe ich Lust.
Schön.
Hab ich viel von gehört.
Ja.
Ja.
Könnte man das als modernen Klassiker bezeichnen?
Also ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt hast du es gesagt. Ja, kann man, glaube ich, schon. Ist ein moderner Klassiker.
Klassiker,
ja,
des Genres.
Ich glaube schon. Also wird durchaus als das gehandhabt, glaube ich, ja. Ja, kann man so benennen. Mhm. Ja, cool. Freue ich mich. Habe ich Bock. Schön. Wo finde ich den? Hast du schon mal geguckt?
Netflix,
okay. Cool. Cool, dann bin ich gespannt. Dann haben wir wirklich mal wieder Kontrastprogramm, das finde ich schön. Denn du guckst einen Film, den ich auch auf jeden Fall nochmal dann auch jetzt im Zuge rewatchen werde, weil ich ihn auch lange nicht gesehen habe. Aber ich freue mich auch sehr drauf. Du guckst nämlich, du guckst den hier.
Ja, nice. Ich darf mir angucken The Crow.
Jawohl.
Der berühmte Film mit Brandon Lee.
Mhm. Sein letzter, leider.
Ja, aus bekannten
Gründen. Aus Gründen, ja. Habe ich auch ewig nicht gesehen, aber ich mag den sehr. Aber ich muss ihn auch dringend nochmal gucken.
Stimmt, da warst du noch nicht Teil von Devils and Demons, als sie den besprochen haben.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, genau.
Okay.
Gibt ein schönes Mediabook, das habe ich mir auch damals geholt. Deswegen, den muss ich dringend nochmal gucken. Das ist auch war damals so, ich habe den Fernseher früher immer mal gesehen, so auf RTL 2 lief der früher immer rauf und runter auch. Da habe ich den locker 3, 4, 5 Mal gesehen früher. Aber jetzt auch echt schon eine ganze Zeit nicht mehr. Also bin ich auch nochmal echt gespannt, wie der nochmal heute wirkt, ja.
Und ich bin gespannt, wie er auf mich als allererstes wirkt.
Ich glaube, der ist recht gut gealtert, aber das wirst du ja dann nächste Woche, in 2 Wochen dann uns erläutern.
Supi.
Sehr cool. Dann, haben wir es für heute.
Mhm.
Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Schaubefehl wollt oder früher Schaubefehl wollt, dann schaut auf unserer Webseite vorbei, schaubefehl.de. Da findet ihr die Links zu unserer Crowdfunding-Kampagne bei Patreon oder Steady. Da könnt ihr uns, wenn ihr das mögt, was wir hier machen, ein bisschen unterstützen und kriegt dafür ein bisschen Boni. Und darüber würden wir uns freuen. Ansonsten freuen wir uns aber am meisten immer noch, wenn ihr natürlich einfach zuhört und uns weiterempfehlt. Erzählt euren besten Freundinnen und Freundinnen und allen, die ihr kennt, von unserem Podcast. Wenn sie irgendwie filmbegeistert sind, dann freuen wir uns natürlich extrem. Und ansonsten würde ich einfach sagen, hören wir uns dann in der nächsten Folge Schaubefehl.
Auf jeden.
Und bis dahin.
Bis dann.
Tschüss. There's
a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
It's a hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.